Hard, aber Fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny.
Hard, aber Fairway, 13.05. Willkommen im Mai. Alles neu macht der Mai. Letzte Woche waren wir leider nicht da. Das bitte ich zu entschuldigen, aber wie ihr wisst, wir wurden dringend in Rom benötigt. Wir waren im Konklave, haben dort auch quasi unsere Meinung abgegeben. Denn was viele nicht wissen, ist, dass wir ja auch in Schokobon-Montur als Kardinale verkleidet in der Sixtinischen Kapelle waren. Und bei unserem Freund Leo dem 14. natürlich wichtige Regelfragen besprochen haben.
Nein, wir waren dafür verantwortlich, wieder wie die letzten Jahre auch, dass es weißen Rauch gab.
Also das war unsere Aufgabe. Genau, wir haben das Dope reingeschleppt.
Wir haben gefächert.
Wir haben die große Bong mit reingeschleppt. Ja, schön, dass ihr da seid. Heute am Welttag des Croutons, nicht des Cretins. Das bitte ich wesentlich zu differenzieren. Also Fans von geröstetem Brot in Würfelform dürfen heute den amerikanischen Tag des Croutons feiern, der ja auch bald in Gulf of Mexico umbenannt wird, wie viele wissen. Ja, wie wär's? Wir sprechen heute ein bisschen über Golf und machen das gut, was wir letzte Woche nicht liefern können. Und fang doch gleich mit den Cretins, würde ich sagen, an, oder? US-amerikanisch, das ist doch das Ding. Also mehr Zölle, mehr Strafschläge, mehr alles. Wir wollen wieder ein bisschen sprechen über Golf. Es ist ja wieder eine Major-Woche. Es geht jetzt weiter nach Augusta mit dem zweiten Major. Dann wollen wir mal reden. Die DGL hat ja wieder angefangen. Wie viele wissen, richtig, die Profis unter euch Golfern, die Highly Skilled Players, wie es so schön heißt, sind wieder da draußen und kämpfen in den unterschiedlichsten Liga von der Dorfliga Südwest bis hoch zur allerersten Bundesliga. Ist alles dabei. Der Einsatz ist immer gleich stark, glaube ich. Und die Ergebnisse fast auch, würde ich fast sagen. Das hat's vielleicht ein bisschen mit Fußball gemein. Am Ende ist ja eh nur ein 1-0 oder 3-0 oder irgendwas. Ah ja, lieben Gruß natürlich an alle Hamburger hier unter uns. Und natürlich Glückwunsch zum Aufstieg. Endlich wieder ein Dino in der Golfwelt zurück. Das ist natürlich schön. Da freuen wir uns. Und ansonsten, hier aus dem Berliner Raum kann man ja nicht viel vermelden. Beauty, ich würde sagen, wir gehen mal hier einfach rüber an den Abschlag, nachdem wir jetzt ja schon mal ein bisschen Vorgeplänkel gemacht haben, oder? Bist du dabei? Na gut, also
auf geht's.
Weil wir müssen wir müssen ja Punkt, wenn die Atomuhr umschlägt, müssen wir da sein. Keine Sekunde vorher Abschlag und nur maximal 5 Minuten später, damit man auch noch mitspielen darf.
Am Abschlag.
Tja, aber wenn man nicht rechtzeitig da ist, gibt es trotzdem Strafschläge. Und sobald man auch nur einmal Strafschläge erwähnt hat als Mitspieler, ist man natürlich schon der Regelpedant. Kennst du das? Hast du das schon mal gehört?
Das geht ganz schnell, denn eins muss jedem klar sein, wenn ich mich quasi da so hinstelle und so ein bisschen klug scheiße, sowas spricht sich schneller rum als mal ein gutes Ergebnis oder.
Ja, das ist so. Der hat was über die Regeln gesagt.
Wenn du gut spielst, bist du im Grunde mal der bescheißt. Und wenn du dann mal noch eine Regel in den Raum wirfst, bist du eigentlich auch der bescheißt. Also je nachdem, wie man es macht, macht man es falsch.
Wie man es macht, macht man es falsch. Aber unser Freund Nate sagt ja auch immer, the rules are your friend. Also das will ich mal vorne anstellen, denn viele denken ja, die Regeln sind gegen einen, aber wenn man sie als Werkzeug richtig anwendet, sind sie ja total für einen. Und das, da wollte ich dich gleich mal fragen. Das ist nämlich eine Diskussion gewesen, die ich mit meinem lieben Mitspieler hatte. Gruß geht raus an Ralf. Ralf sag ich schon an Lars. Und zwar folgende Situation. Ja? Und jetzt frage ich dich mal ganz klar, wir sind auf ein Par 3, ungefähr 180 Meter, sagen wir mal, so ein typisches Par 3. Spieler A schlägt seinen Ball ab. Der, sagen wir es so, wird vielleicht nicht so perfekt getroffen. Kleine Early Extension, bisschen oben am Heel. Der Ball springt 15 Meter nach rechts. Könnte auch am DGL-Spieltag sein, natürlich. Wir sagen jetzt mal, das ist aber eine absolute Freizeitrunde. So, das heißt, der Spieler liegt 20 Meter oder 15 Meter rechts im Rough vom Abschlag Und jetzt war meine steile These, hey, wenn du jetzt da hingehst, 15 Meter nach vorne, hast du ja noch keine wirkliche Distanz gewonnen. B, dein zweiter Schlag wird niemals, in Klammern Amateure, aufs Grün gehen, sondern irgendwo hin. Dann nimm doch lieber Stroke and Distance, geh zurück aufs Tee, da darf man ja auf der Teebox auch nochmal aufteen und hat seinen dritten Schlag mit einer Möglichkeit gut zu treffen aufs Grün. Was sagst du dazu?
Ja, da fehlen natürlich noch so ein paar Zusatzinformationen. Was haben wir für Hindernisse auf dem Weg zum Grün? Wie ist die entstehende Balllage im Rough? Das sind noch Informationen, die man dazu natürlich auch noch braucht. Und dann, aus meiner Erfahrung von der ein oder anderen Golfrunde, sei es DGL, sei es in der Freizeit, kommen da natürlich 99 von 100 Spielern und wollen die dann aber erklären, dass sie von dort jetzt aufs Grün schlagen. Also ist das ein weiser Tipp, ja, ein guter Tipp eigentlich. Aber da wird im Grunde erstmal keiner drauf eingehen, weil es im Turnier ja auch noch belehrend daherkommt und somit ja sowieso auch ungerne gesehen wird.
Genau, und das Gleiche geht ja auch für Unplayable. Das ist ja auch, dann ja, haben wir auch schon mal besprochen, man landet im Baum irgendwie oder im Strauch. Da ist auch, da wird einfach gegen die Wurzel gehackt und in einen von 20 Fällen kommt der auch gut raus und vielleicht sogar super raus. Das reicht aber als positive Affirmation, dass man auch zukünftig genau das nochmal reproduzieren will, wobei die nächsten 19 Dinger eher gegen die Wurzel gehen. Und da war ja die Idee, hey, warum nicht einfach rauslegen, dann bist du 100% rausgedroppt, wenn es natürlich geht, nur muss man natürlich sagen, mit den zwei Stegerlingen oder Back of the Line. Aber das sind doch eigentlich zwei typische Regeln, die auch eigentlich einem helfen könnten, wenn man sie denn zulassen würde im Konjunktiv.
Ja, auf jeden Fall. Um jetzt aber nicht zu weit abzurutschen, wie geht denn deine Spielsituation dann weiter eigentlich?
Ja, natürlich geht sie weiter, dass irgendwie irgendwo hingehackt wird in irgendeinem Bunker oder Mitte irgendwo, während Spieler 2 dann das gemacht hat mit Stroke and Distance und vom Tee fast aufs Grün geschlagen hat. Also in einer vermeintlich meiner Meinung nach besseren Position war. Von daher, aber ich will das ja nur mal anregen. Heißt ja nicht, dass es immer so sein muss, aber ich will es ja nur anregen, weil es eigentlich überhaupt nicht in den Köpfen der Golfspielern stattfindet, überhaupt von der Stroke and Distance Regel jemals Gebrauch zu machen. Nur wenn sie wirklich müssen, weil sie uns ausgeschlagen haben. Aber so rein spielstrategisch wird die ja fast nie angewendet. Und da gibt es ein doofes Beispiel, was sie letztens auch bei Zire Golf gepostet haben, als Repost von der R&A. Da war tatsächlich auf dem Grün ein Putt, der so bei so einem typischen, ja, Turtleback Green, ultra schnell, wie man es halt von einem schweren Golfturnier kennt, wurde zur Fahne gepattet, der ist vorbeigelaufen, hat wieder Fahrt aufgenommen, ist vom Grün gelaufen in irgendeinen Bunker rein, wo sie dann gesagt haben, übrigens, Profi-Tipp, ihr könnt auch auf dem Grün Stroke and Distance nehmen und denselben Putt nochmal machen mit einem Strafschlag, statt aus dem Bunker 6-mal rauszuhacken. Und auch da wieder, das ist in den Köpfen der Leuten einfach überhaupt nicht drin. Deswegen wollte ich das einfach nur mal mitbringen heute.
Das ist sehr gut. Natürlich muss ich mir dann auch ein paar Gedanken über die Regeln machen. Aber der viel wichtigere Punkt ist, glaube ich, in den Situationen, dass die Leute nicht direkt in Panik verfallen, aber halt in Spielpanik. Ja, und zwar einfach aus Unsicherheit, aus eventuell auch Angst, an den Score denkend, dass sie jetzt was falsch machen. Und dann ist halt der erste Gedanke, okay, diesen Strafschlag, den ich jetzt nehme, das ist ja ein zusätzlicher Schlag, der jetzt dazukommt. Und ich mache mir damit eventuell meinen Score an diesem Loch kaputt. Und in den seltensten Fällen auch darüber nachdenken, dass sie long-term dort im Grunde auch Schläge sparen können. Ja, weil sie eben dann nicht daran denken, eventuell aus einer besseren Situation weiterspielen zu können, beziehungsweise den Schlag von davor nochmal probieren können, ja, auch trotz Wertigkeit. Und das sind interessante und wichtige Regeln, ja, auch da muss ich Nate recht geben. Die Regeln wurden ja irgendwann dahingehend eingeführt, um den Spieler zu unterstützen. Die Regel wurde ja nicht eingeführt, um den Spieler jetzt noch zusätzlich zu bestrafen. Ja, die Bestrafung beim Golf hole ich mir durch Spiel selbst.
Richtig.
Ja, die hole ich mir durch mein Spiel selbst. Und die Regeln bieten mir, wie in allen anderen Sportarten, die gewissen Leitplanken, die im Grunde dazu führen sollen, dass ich es irgendwie schaffe, doch ans Ziel zu kommen. Ja, also die Regeln sind eigentlich tatsächlich wirklich da, um das Spiel auch beenden zu können. Ja, dafür wurde jetzt auch der Maximum Score eingeführt, damit die Leute eben nicht bei solchen Turnieren
die 30 Mal aufschreiben. Ja,
22, 30 Mal an einem Loch schlagen müssen, sondern dann heißt es, okay, jetzt haben wir ein paar Vier, dann ist der Maximum Score, was weiß ich, 9. Und danach wird der Ball aufgehoben und dann geht es weiter. Und das soll mir halt jemand nochmal sagen, dass die Regel eine Bestrafung ist. Nein, denn es gilt halt auch für die Spieler. Ich habe mir da die eine oder andere DGL-Scorekarte heute Morgen schon angeschaut vom Wochenende. Da wäre auch auf dem ein oder anderen Bild, was man da sieht, der Maximum-Score gut gewesen. Nichtsdestotrotz, DGL, da müssen die brutto zu Ende spielen und da gab es halt sicherlich auch wieder für den einen oder anderen Ergebnisse, die derjenige jetzt nicht so prickelnd fand, aber so ist eben das Spiel, ja, und da sind die Top-Spieler aller Clubs vereint und da sieht man halt auch, dass diese absoluten Top-Spieler der Clubs solche Scores produzieren können.
Ja, das und das
erdet, glaube ich, jeden normalen Spieler. Ja.
Das ist aber auch so, glaube ich, so ein Common Misconcept, irgendwie zu sagen, hier ist jemand mit Handicap 2, der muss ja jetzt jede Runde 2 überspielen. Das ist ja tatsächlich genau. bei besten Möglichkeiten unter top-idealen Bedingungen bei einem Top-AA-Plus alles läuft gut Tag. So, ne? Aber ja. Dass man auch einen 100er Score im Back hat, kann man ja auch mal beweisen, wenn es richtig scheiße läuft an einem Tag.
Das ist richtig, ja. Oder es gibt dann halt auch die Top-Spieler oder halt die Club-Mannschaftsspieler dann mit Handicap 4, 5, 6 oder was weiß ich, die halt dann auch regelmäßig bei DGL-Spieltagen dann halt um die 90 spielen. Ja, sowas gibt's halt auch. Wahrscheinlich aus anderen Gründen. Sonst läuft's da anscheinend dann immer besser. Aber nichtsdestotrotz sind das halt Sachen, die dann eventuell auch passieren, weil die Regeln eben nicht zu deren Gunsten genutzt werden, vielleicht auch durch Unwissenheit. Und das
ich glaube,
halt
das ist auch ganz für Ego, oder? So eine Regel mal nicht einzuwetzen, sondern es ist so, nee, ich mache hier den Hero-Schlag. Ich glaube, wie gesagt, es ist, gerade wenn man das auch dann mal annimmt und man macht, dann hat man gleich, wenn es mal nicht klappt oder auch wenn man ablegt und mal was strategisch spielen will, dann irgendwie den nächsten Schlag, also doof gesagt, abgelegt und dann den verkackt, ist dann auch so, warum habe ich jetzt abgelegt? Hätte ich auch gleich für gehen können. Und das ist einfach eine falsche Denke, weil ich glaube, ich muss man sich über die Zeit mal ein bisschen betrachten, über 20 Spiele vielleicht. Und genauso mit den Regeln, einfach mal 20 Mal Stroke and Distance nehmen und dann wirklich mitteln, was hat es mir gebracht? Doof gesagt, am Tee gibt es ja auch den Spruch, den zweiten kann jeder, weil der zweite Schlag vom Tee ist meistens besser als der erste Schlag. Ja. Das sollte die Leute eigentlich bestärken. Notfalls, bevor sie den Ball da rechts 5 Meter im Wasser suchen, lieber nochmal re-tee, stroke and distance, dann ist es auch der neue Ball and Play, dann gibt es auch keine Diskussion mehr mit provisorisch oder ist er ja, den will ich nicht spielen.
Ja, ganz genau und das ist ja auch, was ich schon gesagt habe, da wird dann halt Short-Term gedacht und Long-Term halt komplett außen vor gelassen, wie ist mein Score eventuell dann am Grün und jeder, glaube ich, von uns, da nehme ich mich gar nicht raus, du dich sicherlich auch nicht, hatte sicherlich schon mal auf der Golfrunde diesen Moment, wo man dann halt versucht hat, etwas zu lösen in einer in einer nicht aussichtsreichen Situation. Und dann denkt man sich so, ach, ja, es war dumm, hätte ich es mal gleich so gemacht. Diesen Eindruck und ich glaube, diesen Gedanken kennt jeder von uns und da sollte man in Zukunft dann doch das ein oder andere Mal doch drüber nachdenken, was macht hier Sinn? Ja, welche Möglichkeiten habe ich jetzt hier tatsächlich weiter zu verfahren? Denn du hast mir auch von einer sechs Stunden Turnierrunde erzählt.
Oh ja.
Wenn ich von solchen Turnierrunden dann höre, dann habe ich ja auch genügend Zeit, über meinen Schlag nachzudenken, ja, den ich gleich ausführen muss, oder die, über die Spielsituation. Und da muss ich für mich selber ganz klar, wer sowas vergisst, muss ich da Notizen schreiben, muss die sich irgendwo hinkleben, ans Back, an den Trolley, in den Scorekartenhalter irgendwie oder irgendwo, klebt es euch hin, meinetwegen Gameplan, Fragezeichen, oder wie geht's von hier weiter, solche Stichpunkte, damit ich dann halt in all diesen Situationen möglichst einen ruhigen Kopf behalte und wirklich alle Möglichkeiten, die ich habe, abwäge. Ja, sei es auch.
Aber das fällt vielen schwer. Das fällt vielen schwer. Absolut. Dieser Engel und Teufel. Und weißt du, du weißt, es ist eigentlich richtig. Und du weißt, du solltest es strategisch Beamtengolf-Style spielen, nämlich irgendwie sicher und irgendwas. Aber der Teufel rechts sagt, ah komm, go for it, was soll passieren? Hier, du kannst es schaffen mit dem Hybrid, jetzt den Hero-Schlag übers Wasser, das geht schon. Also das ist halt einfach, und es gibt diesen Spielertypen, der einfach sagt so, ja, ich bin jetzt zum Spaß, ich will ja Spaß. Und dann machen sie einfach jeden High-Risk-Schlag, weil sie Bock drauf haben. Okay, das ist dann halt so, dann muss man mit dem Ergebnis leben. Aber was man an richtig guten Spielern sieht, ist, dass die halt ihre Distanzen kennen und einfach die Wahrscheinlichkeiten spielen und vor allem auch die Misses mitspielen. Also nicht jetzt die Dame, sondern ne, wohin kann ich überall oder wo ist mein übliches Raster, wo ich hinstreue, und das einfach vermeiden.
Ja, und du hast es genau richtig gesagt. Letztendlich ist es halt auch egal. Ja, die 9 oder die 15 auf der Scorekarte verändert unser Leben jetzt nicht. Sei es in der Fun-Runde, sei es bei einem DGL-Spieltag, man erlebt den nächsten Tag genauso wie den Tag zuvor. Da geht es, wenn man es ganz genau nimmt, halt im Grunde um die goldene Ananas. Was verändert sich da schon groß für dich, selbst wenn du dann diesen Hero-Shot probierst? Aber die meisten von uns denken ja jetzt nicht nur funweise, sondern dann schon, das Ego spielt halt da mit, ja, und was wird eventuell drüber gesprochen? Man sieht, gibt dann sogar Podcasts, die über irgendwelche Scores reden. Das schwingt ja dann immer mit, ja, auch vor allen Dingen bei Mannschaftsspielern, beziehungsweise bei besseren Spielern, die jetzt bei Turnieren dann danach auch noch ihre Scorekarte online einsehen und dann das vielleicht auch noch auswerten. Und diesen Punkt darf man nicht vergessen. Aber wenn man das große Ganze nimmt, das Big Picture sozusagen, dann ist es eigentlich völlig egal, ob ich da jetzt ein Doppelpaar spiele oder ein Eagle. Das eine unterscheidet mich jetzt letztendlich nicht von dem anderen.
Ja, das ist,
und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Das ist natürlich eine schöne innere Gelassenheit, die man haben sollte. Gleichzeitig finde ich halt auch die Evolution so des Golferlebens, wo man fängt an zu golfen, man macht erste Erfahrungen, man wird besser auch mit den Regeln, man wird besser mit der Platzstrategie, man spielt auch mal ein paar Turniere mit. Aber natürlich auf diesen niedrigen Ligen oder ich sag mal Fun-Spieltagen hast du das natürlich auch ganz oft, wo Leute ohne irgendeine Spielstrategie oder ohne irgendwelche, wirklich, wirklich Fastplay oder einfach so ein ordentliches Spiel, wo kommt die Tasche hin, wo laufe ich hin, wie mache ich mich fertig, da dauert wirklich jedes Setup ewig, da braucht ihr die Entscheidung und auch mal das stört und dieses stört. Und ich sage mir mal so, Leute, auf der Range stört euch doch auch nichts, warum stört euch denn jetzt hier auf dem Platz auf einmal alles und jeder, und alle müssen bitte super leise sein und hochkonzentriert. Aber ich verstehe das, weil man halt an so einer einem Anfangspunkt ist, wo man noch nicht so weit ist, dass man die Routinen so weit tief drin hat, dass man gar nicht mehr drüber nachdenkt und einen irgendwas richtig stören könnte, sondern dass man einfach sein Ding macht, sich hinstellt, ausrichtet, schlägt, dann ist es halt gut oder nicht, und man geht halt weiter, weil am Ende geht es nicht daran, die anderen mit einer 2-Minuten-Setup-Routine zu langweilen, sondern einfach wirklich zügig zu seinem Ball zu gehen und weiterzuspielen, dass die anderen auch zügig zu ihrem Ball gehen können und weiterzuspielen, weil, wie gesagt, sonst endet es in einer 6-7-Stunden-Runde, und das kann ja auch irgendwie keinem auf Dauer Spaß machen, weil man über 6-7 Stunden auch überhaupt keine Konzentration halt hochhalten kann.
Ja, du sollst ja auch nicht. Ja, du sollst dich konzentrieren, wenn du deinen Ball schlägst, und alles andere ist dann halt ein Walk in the Park. Und dann so muss man da versuchen ranzugehen. Ja, also es ist keine gute Idee für niemanden, 6 Stunden versuchen, im Tunnel zu sein und alles andere auszublenden. Denn das macht zum einen der Kopf nicht mit und zum anderen geht das halt auch gar nicht. Ja, du brennst dann halt einfach weg. Und man muss schon so diesen Mittelweg des entspannten, gelassenen, auch mal ein Gespräch zulassen. Das können dich viele dann in den Situationen, auch wenn man dann halt, sag ich mal, ein Spieler ist, der halt auch links und rechts mal guckt und nicht nur auf sein Spiel konzentriert ist und dann halt mitbekommt, was für Unfug letztendlich auch links und rechts von einem passiert, auch so Golfrunden. Aber auch das sind Prozesse, die man halt so Step by Step lernen muss. Und das zählt bei einem normalen Wochenendturnier genau wie bei einer DGL-Runde dazu, dass man da jede Runde wieder was Neues für sich entdeckt und mitnimmt und dann versucht, in der nächsten Runde, im nächsten Turnier verbessert mitzunehmen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und ja, das sind Big Steps, die man dann macht, wenn man das kanalisieren kann, wenn man Unfug filtern kann und, sag ich mal so, in den gewissen Momenten ab einem gewissen Punkt vor seinem Ball in die Konzentration kommt. Weil das ist dann halt wirklich High Level, zu sagen, okay, jetzt kann gerade alles mit mir passieren, jetzt kann ich sehen, wie der da das Gras zur Seite lehnt, damit er da besser an den Ball kommt. Der legt die Hölzer da zur Seite und der Ball, der ist wie bei Mikado und legt auf einmal auch besser. Und da gibt's dann die da intervenieren. Ja, das gibt dann halt Stress, ganz klar. Ja, weil da steht dann halt leider oftmals bei diesen Turnieren, die du mir da geschildert hast, dann halt Aussage gegen Aussage. Und bin ich dann bei mir an dem Ball, dann muss ich da irgendwie wieder an den Tunnel kommen. Und auch das können die wenigsten, weil die denken dann oftmals an den ganzen Blödsinn zurück, der gerade passiert ist. Ja, das nimmt man dann mit. Und dann ist halt so, sag ich mal, so dieser Konflikt. Sag ich da jetzt was zu oder sag ich eben was nicht zu? Und sobald ich halt in dieser Situation bin, kann ich gar nicht auf meinen Ball fokussiert sein, sondern ich beschäftige mich halt oftmals mit all dem Mist, der um mich rum passiert. Ja, und das ist vor allen Dingen auch bei jungen Spielern, die uns zuhören, die vielleicht jetzt auch diese Erlebnisse, DGL-Wochenende, erster Spieltag in der Mannschaft, all diese Erfahrungen mal gemacht haben, frage ich auch mal nach, ob das jetzt regeltechnisch alles so stimmt oder nicht. Und wenn ich da 3-4 Spielbahnen drüber nachdenke, dann können auch auf diesen 3-4 Spielbahnen, kann da mein Score halt auch einfach in die Höhe gehen. Und das ist dann halt rückblickend halt schade. Aber ganz, ganz wichtig, das ist ein Prozess, den man da durchgehen muss. Ja, auch für die Golf anfangen zu spielen, die werden erstmal mit sehr vielen Sachen sich begegnen, wo sie halt vorher noch nicht so drüber nachgedacht haben, sobald sie noch kein Turnier gespielt haben. Und das sind halt ganz wichtige Prozesse, die einfach in das Golferleben oder in einem Leben des Golfers dazugehören. Und die machen auf Long-Term-Sicht, machen die es dann halt einfach einfacher, auch durch so eine Turnierrunde sicher durchzukommen, auch wenn sie 6 Stunden dauert. Was
ja, und ansonsten ist ja auch immer ist. Der Spirit of the Game sagt ja, dass jeder bei sich selber bleiben soll. Jeder spielt sein Spiel, jeder ist sein eigener Referee. Von daher ist, glaube ich, da das Wichtigste oder zumindest, was ich meistens probiere, ist eigentlich dann Haltung über Korrektur, sage ich ja immer, so ein bisschen im Freizeitkontext. Ja. Einfach selber mit gutem Beispiel vorangehen, wie immer im Leben. Einfach das konsistent durchziehen, was man denkt, was richtig ist. Weil ich glaube, so eine Integrität wirkt halt durch Konstanz und nicht durch Kontrolle. Du kannst halt den Leuten nicht die ganze Zeit sagen, du, da hast du aber einen Fehler gemacht, das ist ja schlimm. Also Soft Correction dann eher, sondern sagen so, ah du, ich bin mir nicht sicher, wollen wir das jetzt mal nachschauen, war das jetzt hier richtig? Ich weiß gar nicht so, also so kann man natürlich kommen, so auf das Teamgefühl und dann nicht so dagegen stellen, wenn man irgendwas hat. Aber ansonsten würde ich sagen, in so einem Freizeitkontext ist es ja, wo das Spiel irgendwie sich selbst gefährdet, ist halt die Frage, ist halt irgendwann Schweigen so eher Teil der Ordnung, wenn man dann irgendwie so ein bisschen nicht dann anecken möchte und dieses Agreement, wir müssen jetzt nicht so reingehen in hier Slowplay oder Regel oder irgendwas, sondern einfach sagen, ich spiele mein Spiel, ich bleib halt bei mir, ich probiere so gut es geht, mein Spirit of the Game oder meine Interpretation dessen zu leben, so leading by example, weißt du, Beauty, so würde ich das sehen.
Ja, und man muss sich halt von vornherein klar sein, welchen Weg nehme ich da? Ja, und sage ich was oder sage ich eben was nicht? Habe ich dann halt eine entspannte Golfrunde für mich? Oder akzeptiere ich es dann halt auch mal, wenn es dann mal Stress gibt? Ja, kann ich dann meine Meinung dort stark vertreten, auch wenn da eventuell ein älterer Mann vor mir steht, der jetzt vielleicht sagt, okay, was willst du denn hier von mir?
Oder eine ältere Frau, komm.
Oder auch das, die da meinetwegen auch oftmals dieses Argument bringen, auch wenn das Handicap deutlich schlechter ist, was willst du mir eigentlich gerade erzählen? Hast du überhaupt die Ahnung schon davon und so? Ja, das sind ja dann oftmals die schwachen Argumente, die dann kommen. Und sobald ich dann dort halt in den Situationen mit so einem gewissen Grundwissen in Form der Regeln halt einfach parieren kann, werden die halt auch ganz schnell leise und geben halt dann oftmals schmallippig immer wieder gleiche Argumente ab. Und da muss ich mir halt, wie gesagt, schon vorher klar sein, will ich das oder will ich das nicht? So. Und das ist halt ein ganz einfacher Punkt.
Ja, da ist natürlich sofort der Status bedroht, ne? Wer Regelkenntnis zeigt, der etabliert sofort ein implizit höhere Spielautorität. Heißt, da stellst du dich ja sofort dann über jemanden so und dann heißt es, da ist ja jemand ganz genau, ne? Also das ist natürlich so gleich der Mechanismus, da muss ich den anderen jetzt kleinreden oder irgendwie so der mein bequemes Spiel oder mein Halbwissen da anfördert, einfach so gegengehen. Deswegen, das bringt halt nichts, diese ganze Feindprojektion. Deswegen würde ich da, glaube ich, gar nicht erst reingehen. Und ich für mich muss sagen, ich lebe damit entspannter, seitdem ich da sage, ach du, das mach halt. Musst du ja selber wissen für dein Spiel. Wenn man mich fragt, sage ich was, aber sonst nicht.
Ja, ähnlich sehe ich es auch mittlerweile. Wenn mir was wirklich auffällt und nervt, spreche ich das immer direkt an. Aber sonst kann das von mir aus jeder. Wenn dann jemand sagt, er hat jetzt hier eine 4 geschrieben, in irgendeinem so After-Work- oder Wochenendturnier.
Dann gewinnt der halt Meinung, die 3 Swixen-Bälle.
dann gewinnt der die 3 Pinnacle-Gold-Bälle und dann ist es halt auch alles fein. Ja, darf dann gerne so geschrieben werden.
Ja, es ist, also natürlich, das Gegenargument heißt ja immer, es ist Integrität des gesamten Feldes durch korrektes Regelverhalten und auch Einhaltung nicht gefährden, weil es ist ja dann ungerecht gegen das gesamte Feld über. Aber ich sehe das mittlerweile sportlich hier in Deutschland und bei uns im Raum, wenn es halt, wie gesagt, um den Nachmittags irgendwas tralala geht, dann muss jeder selber wissen, wie er mit umgeht. Ich gucke dann einfach auf mein Spiel. Ich glaube, das ist das Schlauste, weil ansonsten hängst du halt immer nur da rum. Manchmal stehst du aber auch da und schüttelst einfach den Kopf und sagst, so, sag ich jetzt was? Ach komm, es ist einfach. Also ich glaube, wenn jemand empfänglich dafür ist und sagst so, wusstest du übrigens die und die Regel? Also manche sind ja auch, die wissen es halt nicht, einfach nicht und sind auch voll froh, dass man das denen mal sagt für später. Aber also solange es halt eher so als Hilfe oder als Stütze irgendwas kommt, dann wird man auch manchmal gefragt tatsächlich, sag mal, wie war denn das hier mit dem Droppen und da? Aber es gibt immer wieder die lustigen Runden, wo man dann sagt, hier, dann spielt man mit irgendwem, der so, also Regeln, ja, nehme ich nicht so genau, müsst ihr wissen, Mike, mach hier irgendwas. Und dann sagst du, ja, dann schmeißt du die Kugel hin, weil am Ende, ob du sie von da irgendwo hinhackst oder von dort, ist eigentlich auch wurscht. Das ist, da kannst du ja auch aufteen, meinetwegen, auf dem Fairway, passiert eh nicht viel anderes, also mach mal.
Richtig, ja, absolut, ja, und das ist, wie gesagt, muss man rechtzeitig klären und mit dem Wort klären können wir eigentlich direkt
klären
zum
wir
nächsten
mal weiter,
Thema kommen.
Oder? Da gehen wir doch mal.
Klären wir mal.
Ja.
Klären wir doch mal den zweiten Mehrfachsieger der aktuellen PGA-Tour-Saison. Europäisch ja, auf jeden
dann,
Fall.
Dann lass uns doch zum Türgeflüster gehen. Oder?
Let's go.
Ja. Paar 4 Tourgeflüster.
Also vor der großen Roadshow in Amerika, willst du einmal noch mal kurz nach Europa abbiegen, ja? Genau. Beauty. Ja. Dann los. Dann ja. Gib uns europäische Hoffnung.
Gut, europäische Hoffnung. Wir wissen, wie das Verhältnis beim Ryder Cup für die Auswärtsmannschaften in den letzten Jahren immer war. Aber der aktuelle Trend, und wir wissen ja, der Trend is your friend, zeigt, die Form der Europäer ist auch auf der PGA-Tour weiter stabil. Nach Rory McIlroy, der diese Saison schon 3 Turniere gewonnen hat, gewinnt diese Woche Sepp Straka recht souverän eigentlich auch. Richtig, recht souverän vorgeteilten zweiten Justin Thomas. Aufstrebende Form hält er weiter an. Und Shane Lowry, der auf dem letzten Loch sogar zum Birdie und zum geteilten 16 untergepattet hat. Am Ende wurde es ein 3-Putt-Bogey. Aber auch die ganze Zeit vorne mit dabei und zeigt letztendlich, dass die Europäer, sag ich mal, in der Peak-Season aktuell jetzt, wenn es um die Majors geht, denn auch da kommen wir später dazu, weil ja wieder Major Week ist, dass es ob bei den Europäern läuft. Und ein Fun Fact ist noch, Sepp Straka hat mal eben ein Sidekick-Caddy für die Woche an Bord gebracht, weil sein Stamm-Caddy immer noch angeschlagen am Knie oder am Bein auf jeden Fall war. Somit gab es da einen Ersatz-Caddy, der in den letzten Jahren ein guter Freund geworden ist. Und da kann man auch mal kurz zitieren, was der Gute dann nämlich noch gesagt hat. Du hast es eben parat. Bring noch mal kurz das Statement noch mit raus. Was denn da gekommen ist.
My whole goal all day today was to keep him in the same process. That was all I thought about the last 2 holes. I was like, if he does what he's been doing all day, there's, you know, he's got it. First tees every day, it kind of felt like I was about to hit the first tee. Like, it got my heart rate up. And obviously, that's just because I've never experienced being on a caddy on this level, for sure. And then the last few holes were the heart rate was spiked, for sure. And then that last hole, kind of emotions kicked in a little bit after I knew Sepp could 2-putt from 3 feet. I was like, that he got it. So it was awesome.
Ja, die Heartrate kickt in, sagt er.
Ja, er meint ja auch, hat sich angefühlt, als wenn er selber gleich einen T-Shot machen musste, noch anschließend. Spannende Thema und, sag ich mal, auch einen spannenden Blick eines Ersatz-Caddies, der im Grunde nur für sich gesagt hat, okay, ich habe eigentlich nur dafür gesorgt, dass er immer wieder das Gleiche macht, und dass er, sag ich mal, fokussiert am Ball bleibt. Und da stellt man sich schnell die Frage, wie entscheidend sind denn Caddies jetzt tatsächlich? wenn man eben nicht die Erfahrung mit einem Long-Term-Caddy hat, vor kurzem ja auch Justin Thomas im ersten Auftien mit Ersatz-Caddy oder im zweiten Auftien mit Ersatz-Caddy ehemals von Max Homer, ja, da ist ein Erfolg mit einem neuen Caddy. Jetzt die Story um Sepp Straka, die eben mal den Kollegen, wenn er denn die 10%, was da so ein bisschen branchenüblich wohl immer gezahlt wird, das ist ja immer noch so ein Mythos, der zu 100% nicht geklärt wird, sag ich mal so.
Ja, Matt Kuchar zahlt ihn nicht, das kann ich dir sagen.
Nein, das ist klar, Matt Kuchar ist da unter 0,5%. Auf jeden Fall, wenn er denn die 10% bekommt, war wieder ein Signature-Event, gab es für diesen Kurzauftritt mal eben $360.000 für so einen 4-Tages-Auftritt.
$360.000 kann man schon mal machen.
Das ist, würde ich auch 4 Tage dir die Tasche 6 Stunden am Tag tragen.
Ja. Wenn man nur wüsste, dass es klappt im Nachhinein.
Genau, und das sind, sag ich mal, so eine Insights, die ja jetzt nicht alle Wochen da kommen. Ja, ist halt jetzt wieder diese besondere Story. PGA-Tour kann so ein bisschen wieder was draus machen. Hey, jetzt ist hier so ein Friend an der Back und der gewinnt. Holen wir den mal zum Interview. Und ja, das sind natürlich die Stories, die man so gerne haben möchte und die doch immer wieder das Besondere machen und die letztendlich die ganze Sache jetzt wirklich auch Menschen lassen. Ich finde, wie oft auch schon so gesagt, immer diese Interviews, wo dann dazu geführt wird, dass da die Spieler zum Weinen und sowas da kommen, weil dann irgendwelche kurz vorher verstorbenen Verwandten angesprochen werden, was ich ja immer sehr makaber finde.
Textbook 101 in Amerika.
Genau. Und ich finde es halt einfach auch sympathisch, wie er dann halt so sagt, ja, es fühlte sich für mich an, dass ich gleich den ersten T-Shirt machen muss. Aber dann im Endeffekt fiel mir auf, dass ich ja nur die Tasche tragen muss. Das macht den Typen halt so normal. Und wir haben ihn noch nicht erwähnt. Drew Mathers wird hier auch so schön als Fill-in-Caddy beschrieben. So ein bisschen so, hey, du bist ja der Lückenbüßer. Trag mal die Tasche für den Sepp. Der kriegt es dann schon hin. Und ja, wie vorhin schon am Anfang gesagt, der zweite Mehrfachsieger in diesem Jahr hat zur Folge, er springt mal eben auf Platz 9 in der Weltrangliste. Das ist ja dann, sag ich mal, auch immer so durch diese, ja, Lift-Tour-Geschichte und so, geht mir das halt persönlich in den letzten Jahren dann halt immer gleich zu schnell. Ja, klar, ja, super Golf, was er spielt. Man darf aber halt auch immer nicht vergessen, um jetzt den Sieg nicht zu schlecht zu machen. Grandioser Erfolg, größten Respekt von uns. Wir sind ja auch riesen Fans von ihm. Aber da fehlen halt auch ein paar Jungs, die halt da immer noch mitspielen, die auch aktuell brachial gut in Form sind. Und dann zu sagen, okay, er ist jetzt auf Platz 9 in der Weltrangliste, geht meiner Meinung nach immer dann ein bisschen fix. Kann immer nur wiederholen, Luke Clanton, der Amateur, der da schon so ein paar Turniere mitspielen durfte, der jetzt Richtung Pro wechselt, der war Amateur ohne Sieg und mit diesen gewonnenen Punkten war er da in den Top 80, glaube ich, oder so. Und da muss man sich halt wirklich hinterfragen, ist das so jetzt die richtige Weg, der da eingeschlagen wird? Und ja, sonst Big Names waren natürlich alle wieder am Start. Rory meinte, er hat sich gar nicht gut gefühlt, hat nicht gut gespielt und wurde am Ende geteilter Siebter. Das ist natürlich für das andere Feld, wenn man dann diese Art von Interviews hört, immer ein Alarmzeichen und glaube ich auch gefährlich. Der Typ kann halt jetzt entspannt aufspielen, nicht ohne Grund. Denken halt auch viele, dass er jetzt in dem kommenden Major PGA Championship eventuell sogar den zweiten Major Sieg des Jahres auch wiederholt. Quail Hollow, den Platz kennt er sehr gut, hat auch schon dort gewonnen. Wird spannend. Aber wolltest du noch was zu dem Strucker-Sieg machen oder können wir direkt
Ich wollte nur sagen, es ist tatsächlich aus eigener Erfahrung ein anderes Gefühl, wenn man da in the ropes ist und als Caddy für einen Tourspieler oder Tourspielerin sozusagen den Bag schleppt, weil man dann tatsächlich, gerade wenn man jetzt nicht der Regular von irgendwem ist, halt auch wahnsinnig aufpassen muss, nichts falsch zu machen, weil am Ende du hast halt keine Routine mit demjenigen, du bist da wirklich das erste Mal und da bist natürlich erstmal aufgeregt, dass du sagst, hier sitzt noch nicht jeder Handgriff. Das ist halt wie der erste Arbeitstag irgendwo, wo man auch noch nicht so das Vertrauen hat, wenn man jetzt noch nicht so ein Senior ist, der da vielleicht hinkommt und sagt mir, du, bin mit allen wahrscheinlich, aber mir ist alles egal. Aber wenn man einfach noch so wirklich so ein bisschen auch helfen will, alles richtig machen will, das ist schon auch eine Sonderstellung. Von daher finde ich das schön, dass er da die Emotionen irgendwie so ehrlich rumtransportieren konnte.
Ja, absolut. Und für die Huffis, die uns noch nicht allzu lange hören, ist zu erwähnen, dass Benny schon drei Jahre am Stück bei den Amundi German Masters auf der LET-Tour gecaddied hat. Er spricht hier quasi deutlich erfahrener als der Kollege Mattes.
Genau, ja.
Ich
habe gesagt, wenn du auf die Tour kommst, dann werde ich dir eine Tasche tragen, Beauty.
diesen Wert an Erfahrungsschatz, den wollen wir immer mal wieder einbringen. Und ich kann da dir nur zustimmen. Ich glaube, für denjenigen da, das ist dann schon was Besonderes, vor allem, wenn man dann am Finaltag da in der finalen Gruppe dann auf einmal mitläuft, all die Kameras und all das Drum und Dran, die Leute, die dann da mitmarschieren, das ist, glaube ich, dann schon so ein Erlebnis, was er so schnell jetzt nicht vergessen wird. Und man kann gespannt sein diese Woche, in welchem Fitnesszustand Strackers Caddy jetzt wirklich ist. Vielleicht hat er noch direkt gleich sein Major Einsatz. Ist gut möglich.
Ja, also lieber Sepp, falls du uns zuhörst, wenn du mal einen leibernden Kevi brauchst, der Benni, ja, der ist immer für dich da, ruf mich an, weil die 300.000, die nehme ich auch, ey. Fürs Weekend. Ja. Ja, okay. Also ich kann auch sagen, mach immer das Gleiche. Das sage ich Beauty eh auch immer. Weil der hört auch nie auf mich. Der macht immer den Hero Shot statt den Push Draw.
Genau.
Ja. Okay, dann Quail Hollow. Erzähl uns doch mal ein bisschen was zu Quail Hollow Beauty und die Wetterkapriolen und ein bisschen mehr und überhaupt.
Ja, grundlegend ging es ja heute erst so richtig los. Zuschauer durften nicht auf die Anlage. Da war heute nämlich aktuell auch immer noch so ein bisschen Land unter. Und was sagt uns das für die Woche? Aktuell soll das Wetter auch noch so ein bisschen bleiben. Das könnte für Donnerstag, Freitag tatsächlich Low Scores geben. Ja, denn wir alle wissen, gibt den Topspielern dieser Welt etwas Regen im Vorfeld, etwas weichere Grüns, dann wird da von Anfang an brachial auf die Fahnen gegangen. Und das könnte, meine steile These, Nummer 1, kommen gleich noch ein paar, halte ich schon mal fest.
Ja.
Es könnte dann wirklich eine Low-Scoring-Angelegenheit werden. Denn wenn man jetzt die letzten Wochen nimmt, letzte Woche haben wir nicht drüber gesprochen, über Record-Breaking-Sieg von Scotty Scheffler in Texas. Ich meine, es waren 31 unter Par. So absurd, wie diese Zahl schon alleine klingt, war aber dieses Ergebnis. Da könnte ich mir vorstellen, also dass wir jetzt bei einem Major nicht 31 unter Par bekommen, aber dass es dort deutlich, eventuell sogar 12, 13 unter Par bei einem Major geben könnte, ja, entspannt. Und das, ja, ist ja eigentlich immer so bei den großen Turnieren nicht das Ziel, dass die Ergebnisse in diese Richtung gehen. Aber sobald es halt so ein bisschen weicher wird und die Grüns jetzt nicht so bouncy unterwegs sind, gibt es dann doch mittlerweile durch die Länge und die Spielfähigkeit in der Breite irgendwelche zwei, drei Spieler, die dann komplett durchdrehen, wahrscheinlich in der Woche, einfach mit, ja, die wurden geküsst am Montag und das hält dann auch komischerweise die ganze Woche an. Mhm. Und dann gibt es solche Ergebnisse. Das ist so meine erste These.
Wir haben ja auch vor allem Defending Champion Schaufele am Start und nach wie vor Scheffler, DeChambeau und McIlroy in einer wahnsinnig guten Form. Also die sehe ich wirklich unter den Top 10. Wen ich noch erwähnen möchte, ist Blocky. Michael Block spielt wieder mit. Unser Lieblings-PGA-Pro, der ja schon mal einmal fast ganz vorne mitgespielt hat. Immer wieder eine schöne Geschichte. Ist auch, glaube ich, bei Netflix in der Full Swing irgendwie gefeatured worden. Sehr schöne Geschichte. Also immer nice to watch. Ich folge dem auch bei Instagram. Guck mir auch immer an, was er immer so postet. Und er ist wieder dabei, konnte sich qualifizieren und spielt da mit. Denn die PGA Championship ist ja tatsächlich ein Turnier, das sozusagen erlaubt, dass alle PGA-Pros mitspielen können, wenn sie sich qualifizieren.
Ja, und das, wie der Name es schon sagt, das ist im Grunde der Major oder das Major für die PGA-Profis in Amerika.
Genau,
für, auch für die
PGA
für die
of America, und, nicht die PGA-Tour.
Für all die PGA-Pros, die da sind und das Golfspielen in Amerika erstmal am Leben halten und natürlich auch Jahr für Jahr verbessern. Und das ist aus der Charakteristik der Golfplätze nach dem Masters mein Zweitlieblingsmajor. Das kann ich auch schon mal sagen, habe ich auch schon des Öfteren gesagt. Und es könnte das zweite Major in diesem Jahr sein, was einen weiteren Career Slam vervollständigt. Ja, denn gehen wir davon aus, dass Jordan Spieth am Sonntag Sieger wird in Quail Hollow, hat er nach Rory McIlroy, wäre der nächste Spieler, der den Career Slam aus Masters, US Open, PGA Championship und die Open vervollständigen könnte.
Es ist möglich.
Es ist möglich. Und wenn Jordan Spieth das da am Sonntag macht, ist beim nächsten Major-Turnier Phil Mickelson der Nächste, der die Möglichkeit hat, einen weiteren Career Slam zu vervollständigen.
Und das alles in einem Jahr.
Also es gibt die Möglichkeiten, ich wollte sie nur mal in den Raum stellen, aber nein, mein Tipp ist Bryson DeChambeau, eine weitere steile These. Der Typ ist dieses Jahr einfach eine Maschine.
Aber du darfst nicht vergessen, unser Rory, also mein Rory, hat ja immer noch mit einer 61 den Platzrekord hier. Ne?
Richtig.
Und da sehe ich ihn deswegen, weil er halt immer noch eigentlich dabei ist, ganz gut nach oben. Und ansonsten kann man ja auch nochmal über Quail Hollow sagen, das ist ja ein Golfplatz, der so ein bisschen für seine Schönheit auch bekannt ist, neben Augusta. Ja. Augusta ist ja immer so ganz vorne natürlich in der Golferwelt, haben alle gehört. Aber Quail Hollow ist eigentlich auch einer der Plätze, die wirklich rein visuell, finde ich, mit zu den schöneren zählt.
Ja, und das ist, finde ich persönlich, fast schon so eine Art Einstellungskriterium, wenn man die PGA Championships der letzten Jahre halt auch nimmt. Ja, die PGA of America sucht dort eben ihre Perlen raus, die dann herausgeputzt werden. Und das macht es einfach so besonders, so eher schon Parkland-ähnlich, gut zu spielende Plätze. Du sagst es, Platzrekord McIlroy 61. Vielleicht wird der gebrochen. Ja, sollte es wirklich diese Wetterbedingungen geben, klar, die Anlage wurde umgebaut, sie ist länger, wie fast alle Major Venues Jahr für Jahr ausgebaut werden und etwas länger werden. Auch Quail Hollow wurde in den letzten Jahren verlängert und ausgebaut. Aber dennoch gebe ich dir dazu 100% recht. Eine absolute Schönheit von Golfplatz mit unglaublichen Views, mit unglaublichen Sichtachsen. Das Wasser spielt eine entscheidende Rolle. Und jetzt komme ich nämlich nochmal zurück, warum ich aber trotzdem denke, dass Bryson dort zu 100% ein Wörtchen mitsprechen wird, denn im Gegensatz zu Augusta hat er in den kommenden Wochen an seinen Eisen und an seinen Wedges gearbeitet. Vom Drive war er so und so eine Maschine. Diese Werte haben wir gar nicht weiter besprochen. Da war er Leader bei den getroffenen Fairways in Augusta mit knapp von 80%. Und wenn er diese Statistik ansatzweise jetzt auch auf der PGA Championship bringt, auf so einem Platz und dann seine Eisen und Wedges mehr im Zaum hat als jetzt am Sonntag in Augusta, dann sehe ich im Grunde keinen, der dagegen halten kann. Ja, und er kann sich im Endeffekt da nur selbst schlagen. Trotz der Form, die McIlroy hat, auch er hat infolge seines Masters-Siegs logischerweise kleine Schwächen gezeigt, darf man bei so einem Party-Marathon wahrscheinlich auch nicht abschütteln und sagen, okay, das kann nicht passieren, das ist ganz normal, dass da erstmal dieser Druckabfall gekommen ist. Und ich glaube auch, dass McIlroy diesen Druckabfall auch jetzt bei dem PGA Championship noch spüren wird. Ja. Du weißt, Ähnliches habe ich vor dem Augusta-Turnier gesagt. Demnach ist die Wahrscheinlichkeit jetzt sehr groß, dass McIlroy auch die PGA Championship
gewinnen wird. Ja, wir können ja wieder drauf wetten. Ja. Aber apropos, ich habe noch ein bisschen Trivia für dich, Beauty. Denn die Trophy, kann man ja auch nochmal sagen, also diese 10 Kilo Silberschale, die es jedes Mal gibt, das ist die Wanamaker Trophy.
Genau.
Und ich hatte mich immer früher gefragt, Wanamaker, ja, ist es so ein geflügeltes Wort, so ich will es mal machen. Aber nein, es ist benannt nach Rodman Wanamaker. Und das war quasi der Jeff Bezos des 20. Jahrhunderts. Der hatte so einen Kaufhausmagnat, war der, und hatte die Wanamakers Department Store Kette. Und der hatte die Idee, als alter Philanthrop, die er ja war, also mit genügend Kleingeld auf dem Konto kann man immer Philanthrop sein, sage ich immer, Und der hat sozusagen im Country Club in New York mit zur Gründung der Professional Golfers Association, also der PGA, geführt und das Ding gesponsert. Dieses 10-Kilo-Ding, wie gesagt, das ist ja kein Vergleich zu diesem zierlichen Claret Jug, den man kennt vom The Open. Hier geht's einfach um Präsenz, so typisch Ami-mäßig, ne? Hier fett, bam, da Silber, guck mal. Liest sich auch die Gravur wie die Who des Golfsports. Da sind ja von Jack Nicklaus bis Köpker alle mal drauf gewesen. Und am Ende muss ich aber auch sagen, dass es so ein bisschen steht ja auch für den Aufstieg des Profisports Golf, weil früher war es halt so ein bisschen Gentleman-Sport und damit wurde die PGA Championship, damit wurde es ja ein bisschen so Working-Class-Pro, ne? Also jeder Golf-Pro in Amerika, der da Unterricht gibt, hat die Möglichkeit, da mitzuspielen. Das ist eigentlich so ein bisschen, was ich nochmal hier rausgesucht hatte für die Sendung und jetzt noch zum Besten geben wollte.
Ja, sehr gut. Und ich habe in der Zeit deiner kleinen Geschichtsstunde habe ich nochmal die Wetter-App geöffnet und sehe gerade, dass der Regen bis Mittwoch in Charlotte, North Carolina, dort ist nämlich der Quail Hollow Golf Club, anhalten wird. Und ab Donnerstag soll es dann trocken sein bei roundabout 26, 27 Grad. Regen soll dann nur nochmal am Samstagnachmittag bei leichtem Gewitter potenziell dazukommen. Das heißt, der Platz bekommt in den nächsten 3 Tagen wenig Zeit zum Trocknen, was dazu führen kann, dass wir tatsächlich einen nassen Platz vorfinden werden. Drainage hin oder her. Wer auf Social Media mal auf der PGA-Tour-Seite einfach das Ganze sich angucken möchte, da hat es heute so geregnet, da standen fast alle Grüns unter Wasser und da kann, glaube ich, die beste Drainage. Selbst Augusta hat 1,5 Tage gebraucht, um die Grüns, sag ich mal, wieder so ein bisschen trockener hinzubekommen. Wird, glaube ich, eine spannende Angelegenheit. Zumal, jetzt kommt es, jeden Tag es morgen und übermorgen auch Gewitter geben soll. Und wir alle wissen, was beim anhaltenden Gewitter auf Golfplätzen passiert. Die werden dann halt erstmal dicht sein. Das heißt, wenig Vorbereitungszeit, weniger Vorbereitungszeit potenziell auf den Plätzen oder auf dem Platz. Und ja, trotzdem freue ich mich natürlich wieder, Major Golf, das heißt wieder TV-Zeit, wir sehen wieder die besten Spieler alle zusammen.
Ja, aber du hast ja gesagt, du hast ja mal wieder deine Bryson-Lob-Tirade hier abgeschossen und ich meine Rory-Fanboy-Nummer. Lass uns mal abseits der Top 4, die wir genannt haben, einfach mal sagen, was wir glauben, wer das Ding macht. Und ich fange einfach mal an mit einer ganz, ich glaube, und tatsächlich, ich habe mir das mal überlegt, Sahith Theegala macht's, weil er einfach in den letzten, weiß, du sagst niemals, ich könnte auch sagen, Tommy Fleetwood macht's und du sagst niemals.
Ja, der gewinnt nie einen Major.
Ich glaube, einer von den beiden macht's, einfach, das ist die Zeit der Außenseiter und Theegala hat jetzt so oft ganz top oben damit gespielt, hatte immer nur ein bisschen Pech mit dem Putter, hatte immer nur irgendwie so eine kleine Umständlichkeit. Ich glaube, heute oder beziehungsweise diese Woche hat er genau das, was es braucht und macht es. Der kriegt das hin. Der ist so der gierige Underdog, der will das haben, glaube ich, diesmal.
Also ich gebe Justin Thomas eine sehr gute Chance, einfach Horsepicking und seine aktuelle Form ist überragend. Trending in the right direction, wie man da schön sagt. Und er hat gerade das Momentum auf seiner Seite. Außerdem glaube ich schon, dass er bereit ist, wieder einen großen Titel zu holen. Meiner Meinung nach auch. Patrick Cantlay ist mittlerweile bereit, um ein ganz großes Turnier zu gewinnen. Und Tommy Fleetwood auf keinen Fall. Der wird in 10 Jahren keinen Major-Titel holen, weil auch hier, das habe ich schon des Öfteren gesagt, meiner Meinung nach Tommy Fleetwood einer der am meist überschätzten Spielern auf der Tour ist, der dann performt, wenn im Grunde der Druck weg ist. Und das macht kein Top-Sportler aus. Der kann dann wieder eine 10 unterspielen, wenn er am Samstag 15 Schläge dann Rückstand hat. Und demnach glaube ich, neben Bryson, das ist entweder Justin Thomas oder das erste Mal Patrick Cantlay wird.
Oder es wird doch der Grand Slam, die große Tragödie, die Chance.
Ja, oder.
Ne? Also, ja. Also ist es zwischen Gebet und Mathematikklausur, glaube ich. So, ne? Also der letzte fehlende Major, vielleicht, das Momentum ist da. Ja. Es kann sein, ey. Vielleicht ist es, ich mag den Patch, der ist so unperfekt. Das könnte Golf sein, Anarcho.
Vielleicht wird es John Spieth, vielleicht gewinnt auch Rory einfach alle Majors dieses Jahr. Die Möglichkeiten sind da offen. Es ist alles da. Und eine Info, die vorhin noch kam, ich weiß nicht, ob die fake ist oder Spaß. Scotty Scheffler wird wohl jeden Tag per Uber in den Kurs gefahren.
Ja, damit er nicht wieder verhaftet wird. Ich glaube, die Louisville-Polizei genau. Darf diesmal nicht die Security übernehmen. Aber ich glaube, der texanische Tragödienkönig. Also ich glaube, wenn es tatsächlich Jordan holt, dann trinke ich eine Club-Soda bei McElroy Sports Bar auf dich. Okay?
Genau, alles klar.
Sehr gut.
Das hört sich gut an.
Dann
und ja, dann kann das uns, Major oder? Am Donnerstag beginnen.
Genau.
Ja,
nächste Woche gespannt. Reden wir wieder drüber, was passiert ist. Und wir feiern den zweiten Grand Slam in diesem Jahr, bevor der dritte kommt von Phil. Also hey, läuft doch bei uns. Finde ich gut.
So sieht's aus.
Okay, dann bis nächste Woche, Leute. Habt eine schöne Woche. Beauty, du darfst nochmal Ciao sagen.
Genau, und ich wünsche euch natürlich nochmal viel Spaß in der Major Week. Euer Major Podcast habt ihr jetzt wieder einmal durchgehört. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder und dann reden wir drüber, wer gewinnt das zweite Major des Jahres, die PGA Championship. Bis dahin, immer schön auf dem Fairway bleiben. Tschüssi.
Das war Hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.